Ja, da ist ja dann immer ganz viel los, so wie auch hier in der Gemeinde immer wieder an vielen unterschiedlichen Stellen vieles los ist. Wir sehen das bei Hochzeiten, dass es da natürlich auch ganz unterschiedliche Traditionen gibt, wie das dann gefeiert wird. Weiß nicht, was euch da so als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an Hochzeiten denkt. In Deutschland ist übrigens, wenn man dann mal eine Hochzeit in einem anderen Land miterlebt, merkt man, dass das, was wir gewohnt sind an vielen Stellen, bei anderen gar nicht so klar ist oder so gewohnt ist. Die feiern das wieder anders. Also ein paar Beispiele. In Deutschland kennen wir das, dass zum Beispiel bei den Fahrten nach der eigentlichen Hochzeit, dass es da diesen tollen Outdoor-Korso gibt. Ne? Der dann immer Samstag nachmittags um 3 Uhr bei uns vor der Haustür vorbeifährt und mit ganz viel Hupen ordentlich Lärm macht, was übrigens, ganz nebenbei gesagt, laut § 16 der Straßenverkehrsverordnung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wird trotzdem gemacht. So macht man das in Deutschland. Oder man bindet bei dem Auto, in dem das Brautpaar sitzt, irgendwelche Blechdosen an, weil die dann auch laut scheppern, ist auch verboten eigentlich, aber offensichtlich machen wir das gerne. In anderen Ländern sieht das anders aus. In Japan beispielsweise muss man, damit man überhaupt mitfeiern kann, teure Eintrittskarten erwerben. Oder zumindest wird erwartet, dass man hohe Geldbeträge gibt, damit dadurch einfach das Hochzeitsfest investiert wird oder finanziert wird. Also Sachgeschenke sind eher unüblich, da geht es um das Geld. In Polen, da wird dem Bräutigam der Weg zu seiner Braut richtig schwer gemacht. Da gibt es dann verschiedene Straßensperren, man muss Wegzoll zahlen. So ein Wegzoll, der sieht dann zum Beispiel so aus, dass da so ein kleines Fläschchen Wodka dazugehört, dass man dann bezahlen muss. Zum Dank darf dann der zukünftige Ehemann nicht nur da durchkommen, sondern dann werden einem auch noch die besten Wünsche und Geschenke zur Hochzeit auf den Weg gegeben. In Rumänien, noch ein Beispiel, da finden sich zwischen den Geschenken für das Brautpaar nicht nur die Geschenke für nun das neue Ehepaar, sondern auch solche für den zukünftigen Nachwuchs. Also Spielsachen und Kleidung, Babyartikel, damit man das Paar sozusagen schon mal auf eine kinderreiche Ehe vorbereitet. Sieht an vielen anderen Orten noch ganz anders aus. Ich könnte hier noch viele andere Beispiele erzählen. Die fand ich auf jeden Fall sehr originell, die ich hier gefunden habe. Als Alyssa und ich geheiratet haben, da war das ja auch ganz spannend, sowohl deutsche als auch amerikanische Traditionen und Hochzeitsbräuche miteinander zu verbinden und das eine oder andere zu machen. Ein Brauch ist, dass man ein Stück von der Hochzeitstorte aufhebt und einfriert und dann am ersten Hochzeitstag isst. Das haben wir auch gemacht, da können wir vielleicht das erste Bild mal sehen. Genau, das glänzt jetzt hier so schön, ist wahrscheinlich das Licht ein bisschen komisch draufgefallen, aber das hier in der Mitte ist auf jeden Fall ein Stück der Hochzeitstorte, den übrigens ihre Mutter selbst gemacht hat. Und das haben wir dann gegessen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Brauch. Wenn man das nicht schon vorher bei der Hochzeit gemacht hat, wären wir uns verschont. Aber der andere Brauch kann natürlich auch so aussehen, dass man sich die Freiheit nimmt, den Kuchen dem anderen auch so richtig schön ins Gesicht zu geben. Und das haben wir dann auch gemacht. Zweites Bild, bitte. Alyssa war noch gnädig mit mir, ich habe da doch ein bisschen stärker zugelangt, aber sie hat angefangen, also so haben wir das gemacht. Hochzeitstorte einfrieren, wir haben uns bei der Hochzeit, da füttert man sich da gegenseitig, da waren wir noch gnädig, wie gesagt, und die haben wir dann so richtig zugelangt. Hat Freude gemacht, danach war dann aber auch nichts mehr übrig von der Hochzeitstorte, also das geht dann nicht noch viele weitere Jahre so, sondern so haben wir das gemacht. Ja, warum zeige ich euch die Bilder, warum erzähle ich so viel von Hochzeitstraditionen? Keine Sorge, das wird heute natürlich keine Traupredigt, das ist jetzt hier der falsche Anlass. Wir wollen einfach mal für uns festhalten, dass es schon immer unterschiedliche Hochzeitstraditionen gab und heute natürlich auch gibt. Ganz unterschiedliche Bräuche von Kultur zu Kultur unterschiedlich, die Hintergründe sind unterschiedlich, da vermischen sich natürlich auch viele Dinge. Manche sind vielleicht christlich motiviert, manche aus anderen Religionen motiviert, manche kommen aus irgendwelchen anderen Bräuchen, da vermischt sich einiges. Aber wir halten einfach fest, es gibt unterschiedliche Arten, unterschiedliche Traditionen. Dasselbe gilt dann auch für Verlobungen vorher und auch für nach der Hochzeit, Flitterwochen und solche Geschichten und Fragen wird auch unterschiedlich angegangen. Warum das wichtig ist, das lasse ich jetzt tatsächlich erstmal so stehen. Die Auflösung gibt es am Ende der Predigt. Ich hoffe, dass ihr das im Kopf behaltet und ein bisschen darauf hinfiebert, was ist da jetzt eigentlich so wichtig dran. Wir halten fest, Traditionen sehen unterschiedlich aus, was Hochzeiten angeht. Wir haben in den letzten Wochen auf Berufungen geschaut, beziehungsweise erstmal auf Hindernisse bei Berufungen. Wir haben uns bewusst zwei Personen rausgepickt aus dem Alten Testament. Das eine war Mose, das andere war Jeremia. Und wir haben auf all ihre Hindernisse geschaut, die eigentlich so eine Berufung durch Gott, fast unmöglich machen oder zumindest nicht sehr wahrscheinlich werden lassen. Unsicherheit, hohes oder junges Alter, Vergangenheit, also welche Form der Vergangenheit man hatte, ob man da dann irgendwie, was da alles passiert ist in der Vergangenheit, verschiedene Schwächen und Schwierigkeiten. Und dann haben wir uns angeschaut, wie Gott das überwindet und wozu Gott dann auch wiederum beruft. Nämlich ihm zu folgen, unabhängig der Lebenssituation. Man wird berufen, neue Aufgaben anzunehmen. Und wir haben auch ganz grundlegend einfach mal festgestellt, wir sind ins Dasein gerufen. Die Tatsache, dass es uns gibt, ist ein großer Hinweis darauf, dass Gott etwas auch mit unserem Leben vorhat, dass wir auch eine Berufung haben. Und wir haben gesagt, wir sind auch zum Leben berufen. Leben kann unterschiedlich aussehen und so kann auch unsere Berufung durchaus immer mal wieder sich anders gestalten und anders aussehen. Grundsätzlich wissen wir, wir sind auf die Reise berufen, auf die Reise zu gehen mit Jesus an unserer Seite. Jetzt springen wir heute ins Neue Testament, bewusst in die Evangelien. Und wenn wir vom Neuen Testament in den Evangelien von Berufung reden, klar, dann kann man vielleicht von Johannes dem Täufer reden, man kann auch direkt auf Jesus Christus schauen, aber, und wir werden schnell feststellen, hier ist es nicht nur eine Berufung, sondern hier werden gleich 12 Menschen besonders gerufen. 12 Schüler sucht Jesus aus, wir haben das gehört, Jünger, Lernende, Nachfolger, später Apostel, die von Jesus gerufen wurden, um mit ihm durch den Alltag zu gehen, von ihm zu lernen. Wie gehen wir mit dem Leben um und was ist eigentlich das Reich Gottes und was passiert jetzt? Und so wie bei Mose und Jeremia müssen wir natürlich auch sagen, mit Jesus leibhaftig durch das Leben zu gehen, einige Jahre lang, das ist natürlich nur eine Berufung, die nur die Jünger hatten, nur diese 12. Das ist erstmal nicht normal, dass das einfach so passiert. Zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort ist das geschehen und dennoch können wir einiges natürlich daraus mitnehmen und an den Jüngern sehen, wie das eigentlich aussieht mit Jesus, von dem wir ja glauben, dass er immer noch bei uns ist und dass er sogar in uns lebt, wie wir mit dem durchs Leben gehen können. Wir haben jetzt vorhin gehört, in welcher Situation die Jünger berufen wurden. Jesus mit seinem barmherzigen Dienst an dem Mann mit der verdorrten Hand, der verärgert die Pharisäer, denen es mehr ums Recht geht, mehr um das Gesetz, mehr um die Ordnung, mehr um das Richtig und Falsch. Und die sagen, das dürfte Jesus doch eigentlich gar nicht machen. Also wollen sie ihm aus dem Weg räumen. Und weil Jesus weiß, dass seine Mission auf Erden sowieso begrenzt ist, zieht er sich zurück ins Gebet und wählt anschließend Jünger aus, um die schon mal vorzubereiten auf das, was dann später einmal kommen sollte. Und die Jünger erleben auch erstmal oder relativ schnell, auch das haben wir noch gehört in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass sie sich da auf eine ganz schöne Mission, auf ein ganz schönes Abenteuer eingelassen haben. Da kommen Menschen von überall her, sie wollen geheilt werden. Und auch wenn wir an manchen anderen Stellen nie so genau wissen, hat Jesus jetzt wirklich jeden Einzelnen geheilt, erfahren wir hier, an dieser Stelle hat Jesus sie tatsächlich alle geheilt. Alle, die zu ihm kamen. Und wenn man sich das aus Jüngerperspektive anschaut, dann muss man sagen, für die ist das natürlich ein klasse Deal, ne? Die kriegen all die Wunder damit, die können von Jesus lernen, wunderbar. Die haben den Sohn Gottes direkt bei sich, wussten sie zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt, dass das der Sohn Gottes war. Für Jesus ein klasse Deal, naja. Also, schauen wir mal, wen hat er sich denn da eigentlich auserwählt? Da ist so ein verhasster Zöllner. Levi an anderen Stellen, oder wir denken, dass das Matthäus ist. Da ist ein lautstarker Fischer, Simon, Petrus. Da ist ein Freiheitskämpfer, Simon der Zelot. Und dann natürlich noch einige andere, über manche wissen wir ein bisschen was, aber von vielen wissen wir eigentlich gar nicht viel. Die tauchen an ein, zwei Stellen auf, die tauchen in der Jüngerliste auf. An manchen Stellen gibt es sogar noch Namensunterschiede, wo man erstmal wissen muss, wer ist eigentlich hier wer. So viel wissen wir nicht. Und natürlich, wenn wir jetzt sagen, naja, schauen wir mal, da ist so ein Freiheitskämpfer, jemand, der verhasst war, dann jemand, der sehr lautstark war, der offensichtlich Charakterschwächen hatte, da stecken wir die Jünger natürlich in einige Schubladen, das müssen wir hier zugeben. Schubladen, die ihnen wahrscheinlich gar nicht unbedingt gerecht werden, weil sie natürlich vielleicht noch ganz andere Qualitäten hatten und sicherlich auch tolle Persönlichkeiten waren. Aber wir können gleichzeitig auch erahnen, dass ihnen eigentlich sehr, sehr viel im Weg gestanden hätte, wenn sie von sich aus versucht hätten, sich irgendeinem Rabbi oder irgendeinem Lehrer anzuschließen. Und dennoch ruft Jesus sie. Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Vorlieben und vor allem auch mit unterschiedlichen Problemen. Und wer dann die Jünger begleitet auf ihrem Weg mit Jesus, der merkt, dass bei allem, was die Jünger mit Jesus erlebten, dass da die Liste an Hindernissen zu ihrer Berufung und dass ihre Berufung Wirklichkeit wird, nicht kleiner wurde. Ich beziehe mich jetzt nur aufs Lukas-Evangelium, weil das die Stelle ist, aus der wir hier gelesen haben. Wenn man da weitergeht im Lukas-Evangelium, dann lesen wir zum Beispiel von folgenden Schwierigkeiten. Da ist der Unglaube der Jünger beispielsweise, als da so ein Sturm aufkommt und sie mit Jesus im Boot hocken und Jesus aber nichts zu tun scheint und sie dann zu kentern drohen. Da ist die Herausforderung, die Jesus ihnen gibt, die Leute sind müde, die will ich jetzt nicht nach Hause schicken, das sind vielleicht 3, 4, 5.000, das sind aber auch nur die Männer, dann sind da ja noch, ist ja noch Familie dabei, versorgt die doch mal bitte mit Essen. Und die Jünger wissen erstmal nicht, wie sie das tun sollen. Da ist der Streit unter den Jüngern, wer ist von uns eigentlich der Größte, wer ist der beste Jünger von uns und der am meisten fähig ist, der am meisten von Gott gesegnet wurde und der das Recht eigentlich haben sollte, mit Jesus, direkt neben Jesus da zu sein und vor allem in Ewigkeit. Und dann lässt Jesus noch solche schwer verdaulichen Worte zu das Kreuz auf sich nehmen, wo er über die Bedingungen der Nachfolge redet. Also, die Jünger hatten es nicht einfach, da gab es einige Hindernisse. Und natürlich, die Jünger, die zeigen an vielen Stellen auch großen Gehorsam, das muss man sagen. Das hätte wahrscheinlich nicht jeder von uns so gemacht. Und es ist beeindruckend, was sie mit Jesus erleben. Aber wir sehen eben auch, die Jünger sind Menschen aus Fleisch und Blut, mit Ängsten, mit Schwierigkeiten, mit Eitelkeiten, mit Unsicherheiten, mit Misstrauen. Sie ringen damit, wer ist dieser Jesus eigentlich? Dem Wind und Wellen gehorchen, dem sie danach folgen. Sie verstehen teilweise gar nicht, warum hat Jesus uns jetzt eigentlich gerufen? Was meint er auch mit seinem Leiden da die ganze Zeit? Und dann tappen sie manchmal im Dunkeln und stolpern Jesus manchmal eher hinterher, als dass sie ihm nachfolgen. Und das Ganze geht 3 Jahre lang so. Und dann spitzen sich die Ereignisse zu. Der Trubel um Jesus, der wurde immer größer. Und eines Tages, als es wirklich so langsam dem Höhepunkt entgegengeht, da versammeln sich die Jünger und Jesus, um ein jüdisches Fest zu feiern. Und dann sagt Jesus das hier. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Mit den Jüngern, die wir eben beschrieben haben, mit den Jüngern, die ja manches gelernt haben, aber natürlich meilenweit davon entfernt waren, perfekte Menschen oder wenigstens perfekte Schüler und Nachfolger zu sein, mit diesen Jüngern will Jesus essen und dieses Mal feiern. Und eigentlich nein, er will es nicht nur, sondern er sagt, er verlangt danach. Er sehnt sich danach. Er hat eine tiefe Sehnsucht, dieses Mal mit den Jüngern zu feiern. Und im Griechischen ist es genauso wie im Deutschen, wenn wir das Wort Sehnsucht hören, das schwingt da schon mit. Wir merken, das ist ein hochemotionales Wort. Jesus verspürt tiefste Gefühle dafür, mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern, zu essen, zu genießen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, das sagt er nicht nur, weil das ein wichtiges Fest war und ist. Das auch. Aber er sagt es auch, weil er damit seine tiefe Wertschätzung und seine Liebe für seine Jünger ausdrücken will. Für seine Freunde. Dass das so ist, sehen wir alleine daran, dass er in der gleichen Stelle in Johannes unter anderem oder im Laufe der Geschichte sagt, dass niemand eine größere Liebe hat als der für seine Freunde stirbt. Und es ist ganz klar, dass er seine Jünger meint. Er kennt ihre Fehler, er kennt ihre Schwächen, aber genau mit ihnen will er zusammen sein und er hat eine ganz tiefe Sehnsucht, so wie man sich wirklich freut auf ein Essen, auf einen Besuch mit Menschen, die man vielleicht lange nicht gesehen hat oder einfach mit Menschen, die man furchtbar gern hat. Mit denen will er zusammen sein. Das ist sein Verlangen. Natürlich auch, weil er weiß, dass seine Leidenszeit, Verrat, Festnahme, Verhör, Spott, Kreuzigung, dass das alles bevorstehen würde. Und auch natürlich, weil er weiß, ein letztes Mal feiere ich das jetzt. Ein letztes Mal feiern mit diesen meinen Freunden, die ich jetzt 3 Jahre lang begleitet habe, mit denen ich den engsten Kontakt hatte, der möglich ist unter Freunden. Ein letztes Mal als Mensch dieses Mal feiern, ein letztes Mal im doppelten Sinne, bevor Gottes sichtbare Herrschaft anbrechen soll. Oder genauer genommen eigentlich vollendet wird, die Erfüllung findet, wie er Herr sagt. Das ist das Verlangen, was er hier hat. Und das wollen wir nicht kleinreden, wie sehr er sich sehnt mit diesen Jüngern, die er wertschätzt, dieses Mal zu feiern. Und jetzt schauen wir uns gleichzeitig noch die andere Seite der Medaille an. Was macht dieses Mal eigentlich so besonders, dass er hier feiert? Das Passamahl wird gefeiert. Und das Judentum, das sehen wir an vielen Stellen, das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es an eine besondere Erinnerung geknüpft ist. Also, dass man sagt, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, das macht uns deutlich, wie unser Gott ist, wer er ist und was er auch wieder tun kann. Und sich durch das Fest an das erste Passamahl zu erinnern, das löste dann Erinnerungen aus. Keine Erinnerungen, die man jetzt selber gemacht hat, die man miterlebt hat, aber Erinnerungen, die weitergegeben wurden von Generation zu Generation. Dieses Nicht-Vergessen davon, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hatte, dieses Nicht-Vergessen davon, was Gott einem vielleicht für das Volk Israel getan hatte und wieder tun könnte. Es ist diese Erinnerung an den Ruf Gottes, dass das Volk ihm gehört, ihm gehören soll. Und zu diesem Erinnerungsmahl, nach allem, was wir aus der jüdischen Überlieferung und Tradition wissen, gehörten dann verschiedene Gänge, so wie es gefeiert wurde dann, um sich daran zu erinnern. Da kamen dann, im Prinzip gab es 4 Durchgänge, vier Kelche Wein, die getrunken wurden, aus denen man miteinander trank. Deswegen hier im Text kommen 2 vor, das ist so die Erinnerung, wir kennen das vielleicht vom Abendmahl her, nur dass wir sagen, es ist doch nur ein Brot, ein einmal der Wein oder der Kelch, aber bei dem Passamal, wie es damals gefeiert wurde, waren es in der Regel 4 Durchgänge. Und im dritten Gang, und jetzt wird es interessant, im dritten Gang wird erst gemeinsam das Passa-Lamm gegessen und dann das ungesäuerte Brot. Soweit, so gut. Doch was Jesus dann macht, ist absolut einzigartig. Er sagt nicht nur, ja, wir erinnern uns jetzt an das, was damals passiert ist und was uns das vielleicht für eine neue Hoffnung gibt. Nein, er gibt diesem Mahl eine ganz neue Bedeutung. Er sagt, wir erinnern uns jetzt nicht mehr an das, was das Passalam mit eurer Befreiung zu tun hat. Und wer das alles genauer nachlesen will, der kann das im zweiten Buch Mose tun. Da steht das alles nochmal länger beschrieben. Darauf können wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Ist aber trotzdem interessant, wenn wir mal sehen, wie dieser Mose, der damals gesagt hat, nee, ich gehe nicht zum Pharao, ich mache das nicht, Gott schicke lieber jemand anderen, wohin das geführt hat. Zu einem Ereignis, an das sich hier noch Jesus mit seinen Jüngern erinnert hat. Was Jesus sagt, ist, es geht jetzt nicht mehr um das Passalam, das bei eurer Befreiung wichtig war damals, sondern jetzt bin ich das Passalam. Und ich gebe mich freiwillig hin. Ich werde nicht widerwillig geschlachtet, ich gebe mich freiwillig hin. Und dasselbe übrigens auch mit dem Kelch. In Ägypten, da spielte das Lammblut an den Türpfosten, da spielte das eine Rolle. Und jetzt wird mein Blut vergossen. Warum? Weil Jesus sterben sollte, unschuldig, freiwillig, als Gott selbst, um genau das Gegenteil von dem zu tun, was wir Menschen sonst häufig so gerne machen. Dass wir sagen, wir suchen uns am liebsten einen Schuldigen und wir versuchen das Beste für uns herauszukriegen und nicht für andere und weil wir am liebsten selbst Gott sein wollen. Für die Jünger hieß das, es war jetzt nicht mehr so ein Rückblick, sondern jetzt kam etwas Neues. Das, was Jesus hier ankündigte, das würde erst noch geschehen. Dieses Mal, das ist ein neuer Start. Und gleichzeitig soll das etwas sein, woran sich eben nicht nur die Jünger dann später wiederum erinnern würden, sondern auch wir alle, die Gemeinde. Dass Jesus nämlich Leid auf sich genommen hat, um alle menschlichen Erfahrungen durchzumachen, die auch wir kennen und mal durchleben müssen. Und um gleichzeitig dadurch und durch seine Auferstehung den Egoismus und das Leid und die Boshaftigkeit, sprich die Sünde und den Tod zu überwinden. Also Jesus ist eigentlich der Ansprechpartner, wenn man wissen will, wie man mit den eigenen Schwächen und Fehlern und den Schwierigkeiten, die andere einem bereiten, wie man damit umgehen soll. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das immer eine Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Ja, okay, damals, als sie das dann sich daran, an das Passamal erinnert hatten, daran erinnern wir uns jetzt. Nein, es ist auch eine Vergegenwärtigung für das, dass diese Erlösung, dass die real ist und auch noch real erfahrbar ist für uns. Das Abendmahl ist nicht so das Durchführen eines Ablaufes, so wie meine Morgenroutine, erst stehe ich auf, dann dusche ich, dann frühstücke ich, sondern so wie die Jünger beim Abendmahl erleben durften, dass wie Jesus diesem Fest eine ganz neue Bedeutung für ihr Leben gab, so wird das auch für uns immer wieder erfahrbar. Wir sprechen beim Abendmahl davon, dass das Abendmahl ein sogenanntes Gnadenmittel ist. Das Abendmahl ist wie so eine Art Kanal, wie so eine Ader, durch die Gottes Gnade zu uns fließen kann. Nicht automatisch und wir können uns das irgendwie verfügbar machen, nein. Sondern genauso wie Bibellesen, wie Gebet, wie Gottesdienst und noch manch anderes, ist das Abendmahl ein Weg, durch den Gott uns begegnen möchte, begegnen will, begegnen kann. Durch den wir ihn ganz bewusst suchen. Das ist das Abendmahl. Aus dem Passamal wird das Abendmahl, das wir feiern, auch nachher und heute. Ihr erinnert euch noch an die Hochzeitsbräuche, an die Hochzeitstradition, ja, die ich vorhin genannt habe, vom Anfang an? Ich habe viele verschiedene Länder aufgezählt. In Israel heute gibt es auch manche Bräuche, aber damals im Judentum natürlich auch. Auch zu biblischer Zeit gab es unterschiedliche Bräuche, wie man das so gemacht hat. Und zu Jesu Zeiten dürfte folgender Ablauf relativ normal gewesen sein. Wir haben einige Hinweise drauf. Zuerst haben die Frau, die Familie, der Braut und der Bräutigam einen Brautpreis vereinbart. Und das klingt jetzt natürlich so ein bisschen archaisch, wo man sagt, die Frau kaufen. Nee, darum ging es nicht. Es ging darum, die Möglichkeit zu erwerben, die Möglichkeit zu kriegen, seiner Frau, der Frau, mit der man dann zusammen sein möchte, einen Hochzeitsantrag, einen Heiratsantrag zu machen. Also man hat sich die Chance auf den Hochzeitsantrag erhalten. Und dann sah das ungefähr so aus. Die Freunde, Familie, manche aus dem Dorf, die kamen dann zusammen im Hause der Braut und der Familie der Braut. Dann würde vielleicht der Vater, der sagt dann vielleicht ein paar Sachen, und dann würde der Bräutigam einen Kelch nehmen mit Wein, ihn seiner hoffentlich zukünftigen Frau hinreichen und sagen, das hier, das ist der Kelch meines Bundes. Möchtest du mich heiraten? Bemerken wir was? Bei aller Erinnerung an das Passafest, das natürlich ganz im Vordergrund steht, bei dem, was wir hier gelesen haben, bei all dem hat es hier noch einen anderen Anklang. Jesus fragt seine Jünger quasi, wollt ihr mich heiraten? Sprich, hier ist mein Bund. Ich möchte euch bei mir haben. Ihr gehört zu mir. Ihr seid mein, wenn ihr daraus trinkt. Ich liebe euch. Ihr seid meine Braut. Und wer jetzt denkt, oh, das hat er sich aber toll alles zusammengeschustert und da irgendwie... Nein, das ist ein Bild von der Gemeinde als Braut, von dem Volk Israel als Braut, das sich durchzieht von den Propheten bis hin in den Epheserbrief und noch weiter. Im Alten wie im Neuen Testament, die Gemeinde als Braut. Hier ist der Kelch meines Bundes. Möchtest du daraus trinken? Jesus sagt, natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ich bin mit euch unterwegs gewesen. Ich kenne eure Herzen. Aber egal wie, ich will mit euch einen Bund schließen. Weil ihr mein Volk seid, weil ihr meine Gemeinde seid, weil ich euch liebe. Noch ein zweiter Gedanke dabei. In den Monaten zwischen der Verlobung und der Heirat, da haben sich Mann und Frau im Judentum damals nicht wirklich häufig gesehen. Da war das der Trauzeuge, der dann immer zwischen dem einen und dem anderen hin und her gerannt ist und Nachrichten ausgetauscht hat. So ein Zettel mit Ja, Nein, vielleicht, wie auch immer. Der Trauzeuge war der Bote, bis es zu dem großen Fest kommen würde. Und was Jesus macht, ist, dass er diesen Antrag hier macht und dann den Heiligen Geist schickt und dalässt als Boten, als Kommunikationsmedium zwischen ihm und uns, bis es einmal in Ewigkeit ein großes Fest geben wird. Das ist das, was auch noch hier drin steckt. Wir haben so viel über Hindernisse geredet und über Berufung. Und ich weiß nicht, was wir alles an Hindernissen sehen in unserem Leben, wo wir sagen, Gott kann mich nicht wollen. Er kann mich nicht gebrauchen. Ich habe zu viele Fehler. Ich bin nicht gut genug. Mir fehlt der Glaube. Ich habe mich bis jetzt auch gar nicht bewährt. Gott hat mir ja schon so viele Chancen gegeben, aber ich hab sie noch nicht genutzt. Und ich sage dir, um all das geht's nicht. Sondern im Gegenteil. Jesus sagt, ich sehne mich danach, dieses Mal der Erinnerung und Vergegenwärtigung mit dir zu feiern. Ich habe ein Verlangen danach. Er, der dich kennt, mit dem du vielleicht schon seit langer Zeit unterwegs bist oder von dem du vielleicht auch noch nicht so viel gehört hast. Er sagt, ich will dieses Mal unbedingt mit dir feiern, weil ich dich kenne, weil ich dich liebe, weil ich dir treu sein möchte. Das ist der Bund. Ich verpflichte mich dazu. Ich will dir treu sein. wenn du mich lässt, wenn du zustimmst, weil ich dir viel mehr geben kann als alle Liebhaber dieser Welt. Und du musst auch nicht verheiratet sein, um meine Liebe anzunehmen. Ich wünsche mir, dass du das Mahl feierst, nicht weil du perfekt bist, sondern weil du dich ebenso danach sehnst, mich kennenzulernen. Das ist von allen individuellen Unterschieden bei uns der ultimative Ruf Jesu für unser Leben. Die Berufung lautet nicht Perfektion, sie lautet nicht Fehlerlosigkeit, sie lautet nicht unsere Stärke, sie lautet auch nicht, dass wir allem und jedem gewachsen sind, so wie Jesus den ganzen Versuchungen in der Wüste vom Teufel. Die Berufung ist ein Antrag, wie so ein Heiratsantrag. Hier ist der Kelch meines Bundes. Willst du mit mir daraus trinken? Sehnst du dich nach echter Gemeinschaft? Dann komm zu mir, wie du bist, jetzt, heute, in diesem Augenblick, weil du bei mir Freiheit findest, weil du bei mir als Erlöster stehen darfst, vor mir stehen darfst. Und weil ich dir verspreche, wenn du meine Gnade empfängst, dann fängt dein Leben gerade erst an. Amen.